Durch die Erfahrung mit meiner Mutter, die doch sehr lange krebskrank war und das letzte Jahr, sage ich mal, es war nicht pflegeintensiv, aber wir mussten sie betreuen und es war emotional einfach extrem, extrem belastend.
Als Michaela Schmitz ihre Mutter verloren hat, war sie selbst erst knapp 21 Jahre jung. Heute ist sie Mutter von 3 erwachsenen Kindern und blickt zurück auf diese für sie so einschneidende Zeit.
Sie hat bewusst gewählt, keine Therapie mehr zu machen. Und dann ist er gut, solange das zu Hause funktioniert, machen wir das. Und es hat auch Gott sei Dank bis zu ihrem Tod alles zu Hause funktioniert. Aber da war mir schon klar, sowas kann man nicht ewig leisten, obwohl ich damals sehr jung war. In der Situation zu meinem Vater habe ich Gott sei Dank das Glück gehabt, dass er bis zum Schluss voll fit war. Und die wenigen Male, wo er dann im Krankenhaus war, hat es Gott sei Dank die Elisabeth gegeben, die ihn gepflegt hat. Und ich habe ja das auch schon gesagt, das Beste, was mir passieren konnte, damit ich mich da wirklich raushalten kann, war, dass sie ist auch einige Jahre jünger, sie immer fit war, immer für ihn da war. Ich selber, ich bin Gott sei Dank nicht vor diese Alternative gestellt, wann will ich jetzt meinen Vater pflegen oder nicht, weil es nicht war. Aber ich hätte sicher so viel wie möglich getan, damit ich nicht in diese Situation komme.
Der Vater von Michaela Schmitz, der im Jänner 2018 hochbetagt verstorben ist, bot der gelernten Drogistin Zeit seines Lebens immer wieder genug Reibefläche. Das war mit einer der Gründe, warum sie bereits nach dem Tod ihrer Mutter den Entschluss fasste, sich deutlich vom Vater abzugrenzen und ihn vor die Wahl stellte, entweder er verkaufe ihr sein Drogeriegeschäft oder sie gehe andere Wege.
Er hat es mir dann verkauft, habe einen Tourkostladen gemacht und in dieser Auseinandersetzung, es war vorher eine Drogerie, dann habe ich mit diese Bio-Sachen und so, Jösters, alternativ, habe ich mich eben selbstständig gemacht und da war schon eine Abgrenzung notwendig, damit man das überhaupt durchzieht. Und eben nicht immer in das, dann könntest du nicht doch ein bisschen ein normales Waschpulver verkaufen oder warum machst du das nicht mehr? Also da war eine Abgrenzung schon notwendig und die hatten mir schon sehr gut getan, damit diese Rollen, ich habe das bewusst gewählt. Ja. Und dann, wie meine Kinder gekommen sind, war der Kontakt natürlich näher, weil natürlich Enkelkinder und der Opa, dann wollte ich ihm das natürlich auch nicht vorenthalten. Habe aber trotzdem immer bewusst darauf geachtet, dass es nicht zu intensiv und zu nah wird, weil ich nicht in diese Kinderrolle kommen wollte. Von meinem Vater wäre es natürlich, also eben diese Bevormundungsgeschichte, habe ich schon gemerkt, würde er gern wieder. Aber dadurch, dass er auch relativ rasch eine neue Partnerin gefunden hat, die selber einen Sohn gehabt hat, war also von da jetzt auch nicht die Gefahr so groß.
Michaela Schmitz ist eine Repräsentantin jener Generation, die nicht mehr wirtschaftlich bzw. finanziell von ihren Eltern abhängig war. Eine große Veränderung in Bezug auf frühere Verhältnisse, in denen Autarkie, insbesondere von Frauen, fern der Selbstverständlichkeit gewesen ist.
Heute, wenn wir heute Kontakt zu unseren Eltern haben oder die zu uns und wir eine gute Beziehung pflegen, dann tun wir das aus Sympathie, aus Liebe, aus einer Freiwilligkeit heraus. Dadurch hat sich die Qualität natürlich von diesen Beziehungen grundlegend verändert.
Meint die Sozialpädagogin und Familientherapeutin Birgit Lambers. 2016 erschien im Kösel Verlag ihr Ratgeber mit dem Titel Wenn die Eltern plötzlich alt sind.
Dieses plötzlich habe ich darauf bestanden, dass das in den Titel reinkommt, weil das meine Erfahrung ist. Die Menschen werden plötzlich alt. Entweder durch den Klassiker, durch den Oberschenkelhalsbruch, den Unfall, wo die Hilfsbedürftigkeit von einem zum anderen Tag wirklich einsetzt. Und wenn das passiert, dieses plötzlich, dann kann sich niemand mehr fragen in der Situation, was wäre denn jetzt sinnvoll, welche Alternativen gibt es? Auch Kinder können sich dann nicht mehr fragen, was will ich hier eigentlich geben? Zu welchem Invest bin ich hier eigentlich bereit? Sondern sie funktionieren dann alle irgendwie den Anforderungen entsprechend.
Birgit Lambers, die seit 2010 zum Thema, wenn die Eltern alt werden und die Kinder überfordert sind, Vorträge und Tagesseminare anbietet, rät ihren Klienten, Mut zu zeigen. Mut, mögliche Szenarien einer akuten Pflegesituation mit ihren alten Eltern zum Thema zu machen.
Ihre Eltern werden sagen, ach, darüber können wir ja mal reden, wenn wir alt sind. Und ach nee, lass uns nicht über so unerfreuliche Themen reden. Oder ich gehe ja irgendwann ins Bett und dann wache ich nicht mehr auf und dann ist alles gut. Weil sie als Generation tatsächlich gelernt haben, sehr pragmatisch Probleme anzugehen, wenn die auf dem Tisch liegen.
Mit ihrer Vermutung liegt die Familientherapeutin gar nicht so falsch. Bei dem Interview mit Svetlana Teutscher, einer 82-jährigen ehemaligen Lehrerin, antwortet diese so pragmatisch wie ehrlich auf die Frage, ob sie sich denn jemals eine Situation vor Augen geführt habe, in der sie pflege- oder hilfsbedürftig werden könnte.
Das sind eher Themen, die ich verdränge. Ich habe meinen Hund, ich schaue, dass ich beweglich bleibe und wie gesagt, mein jüngerer Sohn ist an sich Arzt, also da sage ich ihm ab und zu, das wäre vielleicht, und er sagt, ja, passt schon. Und in dem Sinn, also ich renne nicht zu Ärzten, ich nehme an, es wird schon alles gut gehen. Aber wie gesagt, ich zerbreche mir darüber nicht den Kopf, ich denke, das wird schon noch, das geht schon noch eine Zeit.
Und wenn es doch nicht mehr ginge? Welche Erwartungen hätte sie dann an ihre beiden Söhne?
Also sicher würde ich nicht erwarten, dass meine Söhne mich pflegen. Das finde ich, tut nicht gut und ist nicht gut. Da müsste man irgendeine Lösung finden. Ich denke, zu jedem Problem gibt es eine Lösung, man wird schon was finden. Aber dieses in der Familie pflegen, also meine Eltern haben auch hier gewohnt anfangs und ich habe sie eigentlich beide gepflegt, nur war das ganz kurz. Und da war keine Option, das war keine große Sache, das hat nicht lang gedauert. Aber ich würde mir das nicht innerhalb der Familie erwarten. Ich glaube nicht, dass das gut tut. Niemanden.
Dass eine Pflegesituation innerhalb der Familie das jahrzehntelang bewährte Gleichgewicht ins Wanken bringt, liegt auf der Hand. Nicht nur Verantwortung muss von den erwachsenen Kindern übernommen, sondern gleichzeitig auch das eigene Leben neu strukturiert werden. Wie diese mit den für sie ungewohnten Herausforderungen umgehen, äußert sich in sehr unterschiedlichen Formen. Die Sozialpädagogin und Familientherapeutin Birgit Lambers hat im Rahmen ihres Buches ganz viele Menschen zu diesem Thema interviewt, unter anderem Renate, eine klassische Vertreterin der vorherigen Generation.
Die hat einen Beruf erlernt, die hat geheiratet, die hat 4 Kinder bekommen, ihren Beruf aufgegeben, die Kinder wurden groß. Dann wurde ihre Mutter pflegebedürftig, Renate baute ihr Haus um und hat sehr aufopferungsvoll ihre Mutter gepflegt, 12 Jahre, eine Pflegezeit, die für damalige Zeit ungewöhnlich war. Dann ist ihre Mutter verstorben, ihr Mann hatte immer gesagt, wenn ich mal in Rente gehe, dann fahren wir nach Kanada, dann wurde die Kanada-Reise gebucht. Und 8 Wochen bevor es losging, erlitt er einen Schlaganfall und kam als Schwerstpflegefall aus dem Krankenhaus zurück. Und dann pflegte Renate 14 Jahre lang aufopferungsvoll ihren Mann, bis der verstarb. Und dann war sie 76.
Und ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes wurde bei ihr Alzheimer diagnostiziert.
Und wenn ich Renate noch hätte interviewen können und wenn ich Renate hätte fragen können, Renate, wie war denn ihr Leben? Dann hätte Renate mir geantwortet, ja, war nicht immer leicht, aber war halt so. Habe ich eigentlich ganz gut hingekriegt. Und diese Selbstverständlichkeit, sich und seine Bedürfnisse auf Null zu stellen, zugunsten des Kümmerns um ein anderes Familienmitglied, das haben in dieser Absolutheit die Frauen heute nicht mehr. Die sagen, kümmern, ja, gerne, wir sind gerne da, wir geben gerne was zurück. Aber wir sind selber auch wer. Die haben auch einen Wert, nicht nur die Bedürfnisse des anderen. Und damit haben Frauen heute natürlich diesen alten Moralapostel und das Emanzipationsbestreben einhergehend mit Berufstätigkeit, ahnt man schon, dass das für viele Beteiligte sehr schwierig wird.
Noch in der Elterngeneration der Babyboomer war es für die Frauen bzw. die erwachsenen Töchter sehr viel schwerer als heute, den alten Moralapostel zugunsten von Emanzipation und Autonomie hintanzustellen. Denn die innerfamiliäre Moral schob ihnen ungefragt die Rolle des Kümmerns zu.
Diese Moral können wir als Generation gar nicht mehr wirklich leben, weil so wie die Generationen das vor uns gemacht haben, wo die Frauen eben gar nicht berufstätig waren, sondern mit dem Kümmern beschäftigt waren, sind Rahmenbedingungen, die haben wir als ganze Generation gar nicht mehr. Und deshalb funktioniert das früher ihr, heute wir bei uns so nicht mehr.
Dass sich der unausgesprochene und doch über viele Jahrzehnte gelebte Generationenvertrag ein Stück weit aufgelöst hat, davon ist auch Katja Wehrheit überzeugt. Sie ist Neuropsychologin an der Abteilung Klinische Gerontopsychologie der Humboldt-Universität zu Berlin.
Und zwar nicht, weil jetzt die Kinder ganz undankbar sind, sondern einfach, weil im 20. Jahrhundert verschiedene Prozesse einfach vor sich gegangen sind, die dazu geführt haben, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Nämlich mit Frauen, die sehr viel besser ausgebildet sind als noch in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, in der die Elterngeneration geboren wurde, die ökonomisch selbstständig sind, mit den erhöhten Trennungs- und Scheidungsraten, mit der erhöhten Mobilität, dass Menschen wegziehen aus ihrem Heimatort, aus ihrer Heimatregion. Früher blieb ein viel größerer Prozentsatz von Menschen einfach dort in dem Ort oder in der Region wohnen, wo sie auch vorher waren.
Diese Prozesse und Entwicklungen hat eigentlich die Elterngeneration der Babyboomer in Gang gebracht. Ihr Credo lautete:
Wir wollen, dass unsere Kinder es mal besser haben als wir. Wir wollen, dass sie die beste Ausbildung bekommen, die sie haben können, weil Bildung ist was, was unvergänglich ist. Unser Geld ist uns verreckt im 20. Jahrhundert, aber Bildung ist was, was bleibt, ja. Nun hat diese Bildung vielleicht die Kinder woanders hin verschlagen, ja. Und das geht eine Weile wunderbar, aber wenn die Eltern gebrechlich werden, wird das dann zum Problem, weil die Kinder dann nicht nah wohnen.
Wie Birgit Lambers hat auch Katja Wehrheit ein Sachbuch zu diesem Thema geschrieben. Ihr Wegweiser für erwachsene Kinder lautet: Nicht mehr wie immer, wie wir unsere Eltern im Alter begleiten können, und ist 2018 im Piper Verlag erschienen. Eigentlich herrschen beste Voraussetzungen, heißt es da im Klappentext. Dank moderner Kommunikationsmittel können wir uns heute so problemlos mit unseren Eltern austauschen wie nie zuvor. Zugleich ist die Situation oft schwierig, weil wir uns von unseren Eltern entfremdet haben und eine große Unsicherheit herrscht, wie wir mit ihnen umgehen sollen.
Wie groß ist die Nähe, die Distanz, die wir jetzt suchen zu unseren Eltern? Mit wie viel Humor gehen wir mit ihnen um? Ja? Mit wie viel Humor sind sie mit uns umgegangen, als wir in der Pubertät steckten und auch manchmal sehr irrational vielleicht waren oder in der Trotzphase? Daran können wir uns oft nicht mehr so gut erinnern. Und wie machen wir es jetzt mit unseren Eltern?
Heute verbringen wir mit unseren Eltern sehr viel mehr Zeit, als wir das im letzten und vor allem im vorletzten Jahrhundert noch getan haben. Noch um das Jahr 1800 betrug die durchschnittliche Lebenserwartung weltweit höchstens 30 Jahre. Das heißt, dass Kinder ihre Eltern kaum erlebten, wenn sie einmal erwachsen wurden. Über zwei Jahrhunderte später ist die Situation eine völlig andere. Durch sanitären Fortschritt, verbesserte Ernährung und eine fortschrittliche Gesundheitspolitik ist es zu einem explosionsartigen Anstieg der Lebenserwartung gekommen. Heute haben wir eine sehr viel längere Phase, in der wir erwachsene Kinder sind und auch, wenn es uns gelänge, erwachsen mit unseren Eltern umgehen könnten.
Wenn ein erwachsenes Kind kommt, gibt es von der Kindseite auch die Option zu sagen, es gibt jetzt einfach Themen oder Situationen in meinem Leben, die für mich schwierig sind im Umgang mit euch. Und habt ihr Lust und wollt ihr wissen, warum das so ist, und kann ich euch das sagen?
Die Lebens- und Sozialberaterin Katharina Weiner, Mutter einer 14-jährigen Tochter, leitet Family Lab Österreich, eine von dem dänischen Therapeuten und Konfliktberater Jesper Juhl gegründete Institution, die Familien unterstützt, einen Generationendialog zu initiieren, der auf Gleichwürdigkeit, Eigenverantwortung und Integrität fußt.
Ich kann jetzt, so wie das Sprichwort so schön heißt, keinen alten Baum versetzen, sondern es braucht so diese Einladung dazu, möchtest du dorthin sehen. Es ist einfacher für Eltern, also in die andere Richtung, zu ihren Kindern, zu sagen, sieh mal, ich merke, dass ich vielleicht viele Fehler gemacht habe. die ich jetzt als Fehler sehe, die mir leid tun. Und ich möchte mich dafür entschuldigen. Es tut mir leid, dass das so gelaufen ist. Welche Möglichkeit haben wir jetzt, dass wir neu beginnen oder dass wir neu anfangen? Auch hier liegt die Verantwortung immer noch bei den Eltern. Sie sind immer noch Eltern.
Dass diese Form des gleichwürdigen Umgangs miteinander eine Form von Lebensqualität innerhalb der Familienstruktur ermöglicht, davon ist auch die Gerontopsychologin Katja Wehrheit überzeugt. Sie plädiert dafür,
aus dieser Opferhaltung rauszukommen, zu sagen, so, du bist erwachsen, ich bin erwachsen, lass uns zusammensetzen, lass uns überlegen, wie wir das hier meistern und schauen, wie wir so miteinander klarkommen.
Die heute 83-jährige Rosemarie Kurz, stolze Großmutter von 6 Enkelkindern, beleuchtet diese mit Spannung durchflochtene Eltern-Kind-Situation an einer Begebenheit mit ihrer Mutter, als diese 80 und sie selbst knapp 50 Jahre alt war.
Und da war ich auf Stromboli auf einer Insel Urlaub machen. Und wie ich zurückgekommen bin, sagt die 18-jährige Tochter, reg dich nicht auf, die Oma-Mama liegt im Krankenhaus. Ja? Also sozusagen mit dem Ton, da ist nichts Besonderes dahinter. Dann bin ich hin und da lag sie also wie eine Königin mit zornglühenden Augen, nicht? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich bin froh, dass du so gut versorgt bist und ich bin auch sehr froh, dass du so gescheit warst, dich selbst hierher zu bringen. Und dann habe ich gesagt, ich habe mich erkundigt, du kannst hier noch eine Woche bleiben und ich fahre jetzt auf ein Seminar.
Diese nüchterne Reaktion von Rosemarie Kurz war nicht nur ein Affront gegen ihre Mutter. Sie leitete auch eine Phase ein, in der die Gespräche zwischen den beiden eher einem Kampf glichen, denn einer liebevollen Verbindung.
2 Jahre hat es gedauert, bis wir einen richtigen Gesprächsfaden wieder gehabt haben. Denn wenn ich drauf eingestiegen wäre, auf Pflegedienste bei der Mutter mit ihren 80 Jahren, glaube ich, würde es mich nicht mehr geben und die Mutter natürlich auch nicht mehr. Weil sowas kann man nicht aushalten, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Wenn man sich nur mit Schuldgefühlen füllen lässt von diesem älteren Menschen, ja, der sich dann in alles einmischt. Ja. Ich habe da eine junge Frau gehabt, jetzt hier zu Besuch. Und die Birgit hat gesagt, ihre Mutter ruft jeden Tag an und sagt dann, ja, ob dann wohl der Vorhang, den ich jetzt da aufmache, passt. Dann habe ich gesagt, Birgit, wie alt ist denn jetzt deine Mutter? Die ist 72.
Dennoch habe sie ihre Mutter in dieser schwierigen zwischenmenschlichen Phase nie hängen lassen, betont Rosemarie Kurz. Auch wenn ihr der 14-tägige Besuch bei ihrer Mutter öfters Herzklopfen verursacht habe.
Aber ich habe sie nicht versorgt von früh bis spät. Und ich war nicht ihr Kasperl, der für die Freizeit zuständig war. Und ich bin eben, wenn ich gekommen bin, dann haben wir also geredet und ich habe immer Geschichten gehabt und also was bei anderen ist und so. Und dann hat sie immer gesagt, ja, ja, ich weiß schon, du bist meine Hauspsychologin.
Nicht ohne ein wenig Stolz erzählt Rosemarie Kurz, dass ihre Mutter sogar mit ihren 82 Jahren bereit gewesen sei, durch den regelmäßigen Besuch von Geschichtsvorlesungen an der Karl-Franzens-Universität Graz ihre Erlebnisse aus der NS-Zeit aufzuarbeiten, auch mit der bitteren Konsequenz, dass sie dadurch ihre noch verbliebenen Freundinnen verlor. Rosemarie Kurz selbst begann im Alter von 60 plus ein Studium am Institut für Volkskunde, engagierte sich als Referentin für Generationenfragen in der österreichischen Hochschülerinnenschaft und war Mitbegründerin der Gesellschaft zur Förderung der Alterswissenschaften und des Seniorenstudiums an der Universität Graz. Noch heute sind ihr Erfahrung, Wissen und Weiterbildung im Alter, aber insbesondere der Brückenschlag zwischen den Generationen, besondere Anliegen. Auf die Frage, wie sie heute zu ihrem aktuellen Alter stehe, hat Rosemarie Kurz eine ernüchternde Antwort parat.
Wer 80 plus ist, ist meist multimorbid. Das ist ja nicht ein schönes Wort, das gefällt einem nicht. Ja? Aber das ist bei mir alles. Also Schlaflosigkeit, Diabetes, hoher Blutdruck, dann mit der Peristaltik stimmt was nicht und den Schluckorganen. Ja? Ich habe 2 Bandscheibenoperationen, 2 Schulteroperationen, es beginnt das Knie. Ja? Und die Zähne, wollen wir gar nicht reden davon, die gibt es nicht mehr. Die Ohren, da brauchst du Hörgeräte. Die Brillen, ja, da brauchst du. Das heißt, das ist multimorbid. So, das ist 80 plus.
Ein Gedanke sei dabei für die ehemalige Erwachsenenbildnerin besonders erschreckend, in ihrer Wohnung verwest aufgefunden zu werden. Damit das nicht passiert, hat sie mit ihrer Tochter Heidi eine klare Abmachung getroffen.
Können wir das Heidi so machen, dass ich in der Früh mich melde, ja? Und wenn ich mich bis Mittag nicht melde, dann meldest du dich.
So schickt sie ihrer Tochter jeden Tag eine SMS.
Da steht eben wach und auf. Und da steht nicht wach und auf und wo bist du, sondern da steht lediglich eine Information, wach und auf.
Wenn Bedürfnisse klar ausgesprochen werden, meint Rosemarie Kurz, könne und dürfe sie auch durchaus Forderungen stellen, ohne dabei gleich ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
Mein Sohn zum Beispiel, der so, also mit seinem Beruf und mit seiner Familie so beschäftigt ist und eben auch nur gewisse Kapazitäten hat, wo er was aushält. Ne? Und da habe ich also, ich sage es, wie ich es gesagt habe, ich kann mich erinnern, solange deine Buben klein waren, er hat zwei Buben von zwei verschiedenen Frauen, also schwierige Sache, wenn du mich gebraucht hast für deine Buben, bin ich immer gekommen. Und habe ich gesagt, ich brauche dich nicht immer, aber so einmal im Jahr mit deiner Werkzeugkiste, das wäre fein.
Auch bei Michaela Schmitz, quasi als Vertreterin der Babyboom-Generation, hat der respektvolle und lebendige Dialog innerhalb der Familie zu mehr Lebensqualität geführt, gerade in Bezug auf das Älterwerden.
Wir haben ja natürlich auch noch väterlicherseits Familie. Da geht es einer Oma auch nicht so gut und da wird immer diskutiert, ob sie dann vielleicht ins Heim soll. Und wo ich dann mitkriege, wie meine Söhne diskutieren, da sollte man die Oma nicht ins Heim geben. Und die dann sagen, na hallo, wäre es mal, wenn ich sie frage. Und man gedacht habe, also wo ich mir dann denke, jetzt komme ich ja dann auch vielleicht in das Alter, wie geht's, gehen dann meine Kinder mit mir um? Wären spannende Herausforderungen, aber ich versuche halt eben sowohl meinen Kindern jetzt den Freiraum zu geben und gewisse Freiheit zu geben, auch in der Erinnerung zurück, wie es mir gegangen ist, als erwachsene, junge Frau. Ich bin gespannt, wie die Zukunft wird, aber ich hoffe, dass ich mich nicht so sehr wehren muss, dann die Mama darf nicht mehr Auto fahren oder so.